Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
Genau, da sitze ich jetzt im Wohnzimmer bei Martin Harnik zu unserer ersten Folge von Heimvorteil in Dassendorf im Kreis Herzogtum Lauenburg. Ja, erstmal danke, dass ich da sein durfte.
Herzlich willkommen.
Anders, danke, dass ich da sein darf. Ja, dass ich mich einladen durfte, muss man ja sagen. Du bist ja so der perfekte Gastgeber für unsere erste Podcast-Folge. Heimvorteil hat für dich bei deinem aktuellen Wechsel jetzt zur TuS Dassendorf oder Heimat hat für dich auch eine große Rolle gespielt dabei. Wie es dazu kam und was deine Beweggründe waren, darum soll es auf jeden Fall heute hier gehen. Bevor wir aber loslegen, habe ich so einen kleinen Fragebogen vorbereitet. Unter anderem eine Frage ist dabei, die hat mir meine Podcast-Kollegin Christine mit auf den Weg gegeben. Bist du bereit?
Ich bin bereit, ja.
Okay. Der Erste auf dem Trainingsplatz oder der Letzte in der Umkleide?
Sowohl als auch. Also ich gehe gerne früher raus, weil ich mich auch ungern anders warm mache oder mich anders bewege. Deswegen bin ich gerne der Erste auf dem Platz und auch manchmal auch der Letzte wieder in der Kabine.
Strandkorb in Schleswig-Holstein oder Berghütte in den Alpen?
Dann doch die Berghütte. Ich mag zwar auch die See, aber die Berge und die Natur in Österreich geben mir doch mehr.
Feierabendrunde mit Extralauf oder das Feierabendbier?
Ah, jetzt auf jeden Fall das Feierabendbier.
Wenn ich gerade nicht meinen Heimvorteil beim Fußball nutze, dann mache ich was?
Jetzt bin ich derzeit in erster Linie Bauherr. Wir bauen unser Haus und sonst, wie man dann auch auf dem Foto sieht, habe ich hier noch einen Rudel zu beschäftigen. Und wenn der Vormittag vorbei ist, dann kommen die Kinder auch aus dem Kindergarten. Also langweilig wird mir nicht.
Klassikkonzert in der Elfi oder Schlager auf der Dorfdisco in Dassendorf?
Oh, definitiv die Dorfdisco. Also die sind, glaube ich, mittlerweile fast ausgestorben. Als Jugendlicher war ich da, nicht in Dassendorf, aber bei mir in Vierenmarschlanden, eigentlich regelmäßig auf den sogenannten Zeltdiscos. Und ja, war eine geile Zeit. Das ist auch so eine Kindheitserinnerung. Ich glaube, wenn man heute hingehen würde, wäre es vielleicht nicht mehr so cool. Aber damals war es immer ein Highlight.
Kicken mit den Kindern oder zocken mit dem Schwager?
Beides möglich. Mit den Kindern, ich habe ja eine Tochter und einen Sohn. Der Sohn hat schon eine gewisse Ballaffinität, aber ist gerade erst 3 geworden letzte Woche. Da schwankt es immer mal wieder. Mal Fußball, mal Go-Kart fahren, dann wieder Laufrad. Also, aber macht beides sehr viel Spaß.
Last-Minute-Siegtreffer oder sicherer 4:0-Sieg?
Ah, dann der Last-Minute-Siegtreffer. Also wenn man das garantiert, dann sind da die Emotionen noch um einiges gewaltiger.
Gut, dann wären das die ersten Einstiegsfragen gewesen.
Welche war von Christine jetzt?
Die von Christine war das Feierabendbier oder die Laufrunde.
Okay.
Ich glaube, das ist die Antwort, die sie sich auch vorgestellt hat.
Okay, sehr gut.
Kommen wir zu deinem Vereinswechsel hier nach Dassendorf. Dein Vertrag wäre bei Werder Bremen ja, glaube ich, eigentlich noch eine Saison gelaufen. Warum jetzt genau der Wechsel zur TuS Dassendorf?
Also ich habe immer so, oder jeder, denke ich, hat gewisse Lebenspläne. Und mein Lebensplan war, als ich den Vertrag in Bremen unterschrieben habe, als ich von Hannover hingewechselt bin, dass ich meine Karriere da im Grunde genommen beende mit 34, weil es für mich immer ein Top-Alter war. Natürlich hätte man dann darüber gesprochen, macht es noch ein Jahr mehr Sinn oder eben nicht. Dann hat sich das sportlich nicht so entwickelt, wie sich, glaube ich, beide Seiten vorgestellt haben. Es kam zur Ausleihe nach Hamburg, was für mich im Nachhinein ein absoluter Glücksfall war, weil Hamburg sowieso immer unser Heimathafen war und jetzt auch ist. Und dann war halt die Option mit dem Aufstieg und dem weiteren Vertragsjahr in Hamburg so gelegt, dass ich dann quasi meine Karriere in Hamburg beende. Und ja, dann war für mich auch klar, oder für uns als Familie auch klar, wenn wir nach Hamburg zurückkehren, nach all den Jahren, dann werden wir auch da bleiben. Dann wollten wir auf keinen Fall wieder weg. Und ja, und so ist das jetzt quasi alles ein bisschen anders gekommen und trotzdem irgendwie so, wie wir uns gewünscht haben. Ich bin nach Hamburg gekommen, den Aufstieg haben wir leider verpasst. Mhm. Das Jahr jetzt oder das letzte Jahr mit Werder ist dann nicht mehr zustande gekommen, weil sie einfach sportlich nicht mehr auf mich setzen wollten, was auch völlig legitim ist. Und dann war für mich auch klar, ich möchte aus Hamburg nicht mehr weg. Ich möchte auch jetzt irgendwie keine Fernehe oder irgendwie eine Fernbeziehung zu meinen Kindern noch irgendwie haben. Und deswegen kam dann der Wechsel zu TuS Dassendorf schon zustande.
Okay, aber zu TuS Dassendorf gab es ja auch schon einige Verbindungen.
Genau.
Also ja. Der Verein ist dir nicht ganz unbekannt.
Ja, also erstmal muss man ja sagen, steht bei mir über allem, dass ich ja den Fußball weiterhin liebe. Also ich bin froh, dass ich jetzt das Profigeschäft hinter mir lassen kann. War eine tolle Zeit. Kann ich auch jedem Jugendlichen empfehlen, danach zu streben. Also ist was Besonderes, wenn man es dann auch erreichen kann. Aber irgendwann nutzt es einen dann doch ab und man freut sich dann auch, wenn dieses Kapitel dann auch auf eine natürliche Art und Weise oder man es auch selbst entscheiden kann, es dann beendet ist. Und dann war für mich klar, aber Fußball soll weiter in meinem Leben bleiben und ich möchte weiter Fußball spielen, zumal ich körperlich dazu entstanden bin. Das ist ja auch ein Privileg nach all den Jahren Profifußball. Ja. Und hat sich das mit TuS Dassendorf so die letzten Jahre entwickelt. Mein Schwager, wie gesagt, spielt da. Dann ist auch noch mein ehemaliger Mitspieler da Trainer geworden. Dann habe ich da noch so ein paar Jungs von früher, denen ich quasi im gegnerischen Verein aufgewachsen bin. Also man kennt sich halt und schätzt sich auch. Und so war für mich eigentlich relativ schnell klar, also schon bevor ich nach Hamburg gewechselt bin, war für mich klar, okay, wenn die Profikarriere endet, dann würde ich gerne in Dassendorf weiterspielen, weil das Niveau trotzdem noch hoch ist, aber der Aufwand halt nicht mehr so groß wie im Profifußball und man halt auch dann quasi das Leben nach dem Fußball fokussieren kann.
Auf das Training und auf den Verein bezogen, was würdest du sagen, sind da so die größten Unterschiede zum Profifußball? Also mal abgesehen natürlich vom Niveau, das ist was komplett anderes, aber so auch das Drumherum, was da eine Rolle spielt?
Ja, also ich muss sagen, das Niveau ist eigentlich fast noch das geringste Übel. Also die Jungs können alle gut kicken, die haben auch alle entweder schon höher gespielt oder die Ambition, noch höher zu kommen. Also das merkt man schon, haben auch teilweise viele eine gute Ausbildung in den Profivereinen genossen. Also haben ja viele in der HSV oder St. Pauli-Vergangenheit. Der große Unterschied ist eigentlich so ein bisschen das Drumherum, also die Infrastruktur. Ich ziehe mich jetzt in der Kabine um, wo auch meine Kinder sich zum Kinderturnen umziehen. Die Duschen sind alle ein bisschen in die Jahre gekommen, der ganze Kabinentrag ist in die Jahre gekommen, um mal jetzt im Profibereich zu bleiben, also ob es jetzt eine Sauna ist, ein Entmüdungsbecken, ein Eisbecken, vier oder fünf Physiobänke, diese ganze Regenerationsgeschichte, also sei es jetzt irgendwelche Kompressionsstrümpfe, Game Ready ist so eine Kompressionskühlung, also immer ein Arzt dabei, ne? Also das ist einmal so dieser ganze Luxus, der ist halt weg. Und ja. Aber dafür haben wir nach jedem Training einen Kasten Bier in der Kabine stehen und damit ist es schon wieder ausgeglichen.
Kann ja auch eine Art Wellnessbehandlung sein.
Genau.
Hast du eine Nachricht bei WhatsApp an den Trainer geschickt, halt mir die Rückennummer frei, ich komme, oder wie muss ich mir diesen Dialog vorstellen?
Nee, es war eigentlich mit dem Anruf von Werder, dass ich zum Training nicht erscheinen muss oder beziehungsweise sie mir die Option lassen, halte ich alleine zu Hause fit oder bei uns in der zweiten Mannschaft. Damit war für mich eigentlich klar, okay, jetzt wird es wahrscheinlich enden. So, und dann waren zwar parallel immer noch mal Gespräche oder beziehungsweise mein Berater hat immer noch mal vorgefühlt, okay, hat der HSV vielleicht auch noch mal Interesse an einem Jahr Verlängerung. Das hat sich dann auch einfach nicht ergeben. Und dann habe ich natürlich schon auch gerade mit dem Trainer kommuniziert. Ich habe gesagt, hör zu, ich würde mich eigentlich schon gerne bei euch fit halten in der Zeit, aber da war das Verletzungsrisiko einfach zu groß, weil ich ja zu dem Zeitpunkt noch einen laufenden Vertrag hatte. Ja. Und dann ja, wir ja auch im Grunde Angestellte sind mit Lohnfortzahlung von 6 Wochen. Und da wäre eine schwere Verletzung natürlich der absolute Super-GAU gewesen für mich persönlich. Und so haben wir eigentlich die ganze Zeit von Woche zu Woche uns auf dem Laufenden gehalten oder ich ihm auf dem Laufenden gehalten, okay, da entwickelt sich noch irgendwas oder eben nicht. Und eigentlich wussten die von Anfang an, okay, entweder HSV oder Dassendorf. Und
zwischendurch ist ja der VfB Lübeck da, glaube ich, nochmal so kurz aufgeblitzt.
Ja, war eigentlich ein bisschen unnötig, weil ich hatte mit denen kurz gesprochen und allerdings in erster Linie gar nicht um meine Person, sondern da ging es um was anderes. Und dann haben wir aber in dem Zuge auch nochmal über meine Situation gesprochen und habe ich denen aber klar gemacht, okay, ich habe jetzt ein Jahr noch im Bremen-Vertrag, da stand die Auflösung auch noch weit weg, also okay, da war das noch nicht so das aktuelle Thema. Und da habe ich gesagt, dass wir uns da gerne irgendwann mal drüber unterhalten könnten, wenn es so wäre, ich das in diesem Jahr auf keinen Fall sehe. Und dann hat es mich einfach verärgert, weil ich bin eigentlich immer ein Freund davon, so Gespräche dann auch unter sich zu behalten und dass ich dann am nächsten Tag davon irgendwie gleich in den Zeitungen lese und da so Gerüchte entstehen. Das hat mich dann wirklich genervt, weil ich es auch am Ende fast unprofessionell finde. Ja, deswegen las man, glaube ich, auch, dass ich ein bisschen davon genervt war.
Lass ich so raus, ja. Was waren denn so die Reaktionen vielleicht auch von früheren Mannschaftskollegen darauf, dass du jetzt hierher kommst? Also ich meine, in der Presse ist es ja allumfassend dargestellt worden. Mhm. Und wie waren so in deinem privaten Umfeld die Reaktionen darauf?
Ja, also erstmal bin ich wirklich überrascht, dass das so eine Wellen geschlagen hat. Also auch, dass ihr heute hier seid, hat ja auch Grund dafür. Die Resonanz war total positiv. Also viele, viele ehemalige Mitspieler haben sich gemeldet, haben gesagt, ey, erstmal Glückwunsch zu der Karriere, und ist dann ja auch irgendwie dann auch wirklich so ein Abschnitt, der beendet wurde. Und viele haben sich dann auch für mich gefreut, und ich habe sogar fast ein bisschen Neid rausgehört, gerade wo ich dann gesagt habe, ja, hier, ich habe nach einer Black Roll in der Kabine gefragt, und was ich bekam, war ein Radler. Also das war schon ein großes Echo, aber wie gesagt, auch durchweg positiv, und viele konnten es dann auch total verstehen, und es ist nun mal so, also jeder, der in dem Geschäft dann auch ist, der weiß, dass es halt auch Opfer bedeutet, dass es halt auch jeden Tag mentalen Druck bedeutet, und ich glaube, dass viele dann auch irgendwann den Punkt herbeisehnen, wo es dann halt aus verschiedenen Gründen nicht mehr geht.
Ja, kamen auch Reaktionen in der gemeinsamen WhatsApp-Gruppe, die schon seit weiß ich nicht, wie lange besteht.
Ja, klar. Ja, also haben wir natürlich auch direkt gepostet. Ich habe direkt ein Bild mit Johnny, dem Trainer, in die Gruppe gestellt.
Genau, und, der ist in der Gruppe, und noch
Max Kruse ist mit drin, genau. Und halt im Grunde genommen alle aus der damaligen Zeit. Also jetzt, wir hatten 2016 hatten wir 10-jähriges Jubiläum vom Aufstieg in die A-Bundesliga. Die Gruppe ist jetzt 4 Jahre alt, vielleicht ein Tick älter. Die freuen sich auch alle, haben auch schon gesagt, wir kommen auf jeden Fall mal zugucken, wenn ich dann jetzt auch fit genug bin, um zu spielen. Nee, auch, also einfach auch privat, egal wer, also alle finden den Schritt cool. Für viele kam es überraschend, weil sie irgendwie gedacht haben, ich werde noch weiter höher spielen. Aber wenn man es dann, glaube ich, erklärt, und dann weiß auch jeder sofort, okay, das macht total Sinn.
Du hast in einem von den Interviews, die du gegeben hast, gesagt, dass dir auch das Konzept gut gefällt, was hier die TuS Dassendorf fährt. Was genau war damit gemeint? Also das, weil
ja, also was mir gefällt, ist erst einmal, dass man jedes Jahr natürlich um die Titel mitspielt. Also dass wir grundsätzlich eine starke Mannschaft in dieser Liga sind, und dass ich auch total nachvollziehen kann, dass man halt nicht aufsteigen möchte. Weil viele Kritiker sagen dann natürlich, ja, okay, die rüsten irgendwie jedes Jahr auf, werden gefühlt jedes Jahr Meister, aber weigern sich aufzusteigen. Und wer jetzt mal hier Dassendorf kennt und sieht, der weiß, dass da einfach auch nicht mehr viel mehr Potenzial für eine Liga höher da ist. Also weil so ein Regionalliga-Aufstieg ja auch einfach bedeuten würde, größere Auflagen, höhere Kosten, viel mehr Aufwand auch für Spieler und Trainer. Und ich glaube, dass das zumindest aktuell die Situation nicht hergibt. Und das meine ich halt mit dem Konzept, dass man bewusst sagt, okay, das ist unsere Liga, hier wollen wir die bestmöglichen Ergebnisse erzielen, aber eine Liga höher, da scheut man sich ja nicht vor der Konkurrenz oder sondern im Grunde genommen vor den Aufgaben drumherum.
Man kann sagen, weil sportlich mithalten, das wäre ja weniger das Thema, oder?
Das glaube ich auch, ja. Also sportlich würde ich mir keine Gedanken machen, dass Dassendorf in der Regionalliga nicht eine ordentliche Rolle spielen könnte.
Und vielleicht gäbe es dann auch wieder die Black Roll in der Kabine.
Vielleicht, ja. Die andere Seite kann ich genauso verstehen, dass die sagen, ey, keine Ahnung, wir werden hier jedes Jahr Meister, aber aufsteigen tun andere. Aber wie gesagt, am Ende ist es, glaube ich, eine richtige und gesunde Entscheidung, die hier getroffen wird. Und dass, wenn man in der Liga oder wenn man allgemein Fußball spielt, trotzdem der Beste sein möchte, ist ja auch selbstverständlich.
Auf jeden Fall. Und einen großen Anteil daran hat dein Schwager, glaube ich, ne? Top-Torjäger gerade. Mattia Maggio hat schon ein paar Tore vorgelegt. Entbrennt ja. Da vielleicht so ein kleines Familienduell?
Ach ja, das muss man mal sehen. Bisher macht er auf jeden Fall einen sehr guten Job, und ich glaube, dass wir voneinander sehr profitieren werden, weil Mattia hat jetzt nicht nur die meisten Tore geschossen, sondern hat natürlich auch eine bewegende Karriere hinter sich. Der war auch schon in vielen Vereinen unterwegs, auch teilweise Profivereine, auch Bundesliga Luft geschnuppert, Serie A gespielt. Also und ich sag mal, diese Erfahrung oder auch dieses Talent sieht man schon oder spiegelt sich wieder, und freue mich einfach jetzt mit ihm dann auch gemeinsam auf dem Platz zu stehen. Und letztendlich ist es ja unsere gemeinsame Schwiegerfamilie, in der wir beide sind. Und für die freuen sich auch alle, dass sie dann eine Reise weniger haben und uns beide sehen können.
Die Wochenenden werden dann auch zum richtigen Familienevent?
Ich gehe davon aus, ja. Ich habe mein erstes Spiel noch nicht gemacht, aber das wird dann in Kürze der Fall sein. Ich bin auf jeden Fall dabei im Kader, und ist natürlich dann auch noch Kunstrasen, also direkt härteste Amateurbedingungen, das muss ich sagen, das bin ich gar nicht mehr gewohnt, weil ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf Kunstrasen trainiert oder gespielt habe. Aber doch, wenn ich dabei bin, ist auch ein Einsatz realistisch.
Okay, dann stelle ich jetzt eine Frage, die ich aus dem Fragebogen rausgeschmissen habe. Kunstrasen oder Asche?
Oh, nee, dann doch lieber Kunstrasen. Also, ja. Aber ich bin auf Asche groß geworden, also bin ich auch stolz drauf, weil viele kennen das gar nicht mehr. Und Asche war, also wer auf Asche groß geworden ist, der weiß wirklich was, weiß den Rasen zu schätzen,
sagen wir es so. Auf jeden Fall. Sogar den schlimmsten Acker.
Ja.
Spürst du einen gewissen Druck? Also so alle Augen ruhen jetzt auf dir und beobachten genau, wie Martin Harnik in den ersten Spielen performt, oder ist das was, was dich völlig kalt lässt?
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich morgen aufgeregt sein werde, aber auch eine gewisse Vorfreude damit reinspielt. Also eigentlich muss ich zugeben, dass ich in meiner Karriere jetzt schon so viele Situationen spiele, sei es jetzt vor 80.000 in Dortmund, sei es Europameisterschaften in Frankreich oder sogar zu Hause in Wien, dass ich solche Spiele hinter mir habe, Abstiegskampf mit Stuttgart, einmal erfolgreich, einmal weniger erfolgreich, ein Aufstieg mit Hannover 96, also ich habe ja wirklich dann auch schon viele Drucksituationen hinter mich gebracht, dass ich echt sagen muss, in Süderelbe ist nicht so ein großer Druck
für mich. Ist okay.
Also, ich freue mich drauf und wie gesagt, ich will beste Leistung zeigen und will natürlich auch den Ansprüchen gerecht werden, aber den Druck habe ich jetzt eigentlich, den sportlichen Druck hinter mir gelassen.
Ja, der Vergleich hinkt vielleicht an den Stimmschaft. Du hast eben schon gesagt, dass du zwei Kinder hast, Bauherr bist in erster Linie. Was sind sonst gerade so Dinge, mit denen du dich beschäftigst?
Ja, also das sehe ich auch gleichzeitig als Privileg, weil mein Bruder hat ein eigenes Haus gebaut, war aber nebenbei, genau wie seine Frau, Vollzeit in der Arbeit aktiv. Ich bin wirklich, also ich bringe morgens die Kinder in den Kindergarten, schaue dann auf der Baustelle vorbei, bin Ansprechpartner, hat halt höchste Priorität und nebenbei Hunde, dann meine Frau hat einen eigenen Reitstall seit einigen Monaten, wo auch immer Arbeiten zu machen sind, worauf ich manchmal weniger Lust habe, aber wo ich dann auch natürlich mithelfe, also zu viel Freizeit habe ich nicht, aber das ist halt auch ein schöner Ausgleich alles.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, was so aktuell bei dir passiert. Ich glaube, wir müssen aber nochmal kurz irgendwie auf die letzte Saison zurückgucken, die ja nicht so, ich wollte sagen, ja, dementsprechend, die ja nicht ganz so erfolgreich für dich, aber auch nicht für den HSV zu Ende gegangen ist. Wie groß war da dann tatsächlich am Ende die Enttäuschung, als sich abgezeichnet hat, okay, erste Liga-Aufstieg klappt nicht?
Naja, was heißt abgezeichnet? Ich meine, letztendlich haben wir es ja sogar am letzten Spieltag dann nicht geschafft, weil Heidenheim hat verloren und in Bielefeld und wir hätten unseren Sieg zu Hause gegen Sandhausen, wären wir noch in die Relegation gekommen. Ja, die Enttäuschung ist riesig, weil, wie schon anfangs gesagt, war halt so meine Lebensplanung eigentlich perfekt darauf ausgelegt, dann noch im HSV aufzusteigen, ein Jahr Bundesliga zu spielen und dann im Grunde den Hut zu nehmen. Deswegen war sie für mich persönlich enttäuschend, der Verlauf, und natürlich für den Verein und die Leute drumherum sowieso mal wieder ein Rückschlag. Dann letztendlich kann man es eigentlich auf die letzten 10 Spieltage runterbrechen, dass wir es nicht geschafft haben, im Kopf Ergebnisse über die Zeit zu bringen und Siege oder Punkte oder Unentschieden dann noch in letzter Minute hergegeben haben. Allen voran natürlich das Spiel in Heidenheim, wo ich einfach sage, okay, das ist dann auch eine Frage der Qualität, mit dem Kopf so da zu sein, so ein Spiel dann auch über die Zeit zu bringen. Und das ist uns halt nicht gelungen. Und dann muss man sagen, nach 34 Spieltagen ist es dann halt auch kein Glück oder Unglück mehr, wenn man am Ende einen Punkt weniger oder 3 Punkte weniger hat, als der vor einem steht.
Wie guckst du auf dich in der Saison beim HSV?
Ja, für mich war es ein schlechtes Jahr. Ich bin eigentlich super reingekommen in die Saison mit dem Spiel gegen Aue und dann auch danach war ich eigentlich zufrieden. Dann waren es verschiedene Umstände, die es mir dann schwer gemacht haben. Sei es jetzt kleinere Verletzungen, dann sicherlich auch die Corona-Pause. Dann waren viele Spiele dabei, wo einfach mal der Knoten hätte platzen können, wo dann aber der Videoschiedsrichter Veto eingelegt hat bei einem Tor oder Pfostenlatte der Torwart. Also ich will das gar nicht auf Glück oder halt Unglück schieben, aber es war einfach so der Wurm drin, dass ich sage, sollte nicht sein. Habe ich mir, wie gesagt, total anders vorgestellt, aber ist dann halt eine Erfahrung oder ein Kapitel in meiner Karriere, was halt auch dazugehört.
Ist das was, wo dann der Druck von vorhin vielleicht doch nochmal eine Rolle spielt, der dann von außen irgendwie kommt?
Ja, also ich muss sagen, der Druck, der bei mir vor allem eine Rolle gespielt hat, war eigentlich der von innen kam. Also so der eigene Anspruch, dieser eigene Ehrgeiz, Antrieb, halt jedes Spiel spielen zu wollen, das ist halt auch diesen Druck, den ich täglich meine im Training, weil ich mich eigentlich nie so zurücklehnen konnte, dass ich gesagt habe, okay, ich spiele sowieso die ganze Saison, sondern ich jedes Training dann auch mich verpflichtet gefühlt habe, zu zeigen, dass ich der Richtige bin oder dass ich halt auch, warum ich eigentlich in die Startelf gehöre. Und das ist das, was eigentlich einen so zermürbt, auch über all die Jahre. Dieses tägliche Aufstehen, abends aber auch ins Bett gehen mit dem Gedanken, okay, morgen muss wieder abgeliefert werden, der hat mich fertig gemacht. Mhm. Also,
wo sucht man sich dann Ausgleich? Also, oder was machst du, vor allen Dingen du, damit dich das nicht überwältigt?
Ja, das ist also. Meinung
ist auch schwierig.
Ja, es ist also natürlich, mal jahrelang mein Ausgleich waren die Hunde, mit denen ich dann wirklich dann in der Freizeit dann auch viel gemacht habe und viel unternommen habe, einfach rauskommen in die Natur. Also das hat mir eigentlich immer ganz gut getan und hat mir auch gefallen. Dann waren es natürlich jetzt die Kinder, wo man dann auch gemerkt hat, okay, da verschieben sich dann auch Prioritäten und merkt eigentlich, okay, worüber regt man sich eigentlich auf, wenn so ein Kind irgendwie krank ist oder Probleme hat, die man nicht gleich lösen kann. Also da merkt man eigentlich, okay, was ist wirklich wichtig? Es war so eine, glaube ich, so eine Phrase, die irgendwie jeder sagt, aber wenn man es dann halt selber erlebt hat, weiß man es einzuordnen. Ja, und dann ist es aber auch einfach immer ein Teil gewesen, was mich ja nie kaputt gemacht hat, aber was mich halt belastet hat. Mhm. Und gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn es gut lief und ich eine geile Saison hatte oder geile Spiele oder eine geile Phase mit der Mannschaft, dementsprechend leicht ging einem auch alles von der Hand. Also das ist.
Auf welche Saison guckst du denn besonders gerne zurück? Wenn du sagst, das ist. Dafür geht die Zeit einfach super schnell, weil es so einen Spaß macht.
Ja, also ich glaube, meine beste Saison hatte ich dann wirklich in Stuttgart, wo ich 17 Saisontore hatte in der Bundesliga. Wir in die Europa League eingezogen sind und eigentlich alles nach Plan lief. Also ich meinen Vertrag kurz vorher verlängert, wie gesagt, dann 17 Tore am Ende der Saison als Außenspieler. Dann Nationalmannschaft, totaler Stammspieler gewesen, Europa League mit Stuttgart gespielt. Also das war so, glaube ich, so meine stärkste Phase, weil da auch einfach drumherum alles super lief. Aber auch das Aufstiegsjahr mit Hannover 96, habe ich auch 17 Tore geschossen in der zweiten Liga. Und auch am Ende dieses Ziel zu erreichen, das war auch total was Besonderes. Also ich glaube so, dass so dieses Jahr in Stuttgart und diese zwei Jahre Hannover, dass das so sportlich meine besten waren, wo eigentlich so an wenigst oder die wenigsten schlechten Tage dabei waren.
Ja, du hast schon einige Stationen gehabt, Stuttgart, Hannover, sagst du selber, Werder Bremen gehört dazu, Düsseldorf, glaube ich. An welcher Station ist es dir schwer gefallen, so einen Wechsel zu vollziehen? Oder ist das einfach was sich aufgrund von Umständen einfach ergibt und man macht das dann, vielleicht sieht man irgendwo anders eine neue Herausforderung, oder auf der anderen Seite lässt man ja schon immer irgendwie vielleicht ein Umfeld zurück, Freunde zurück?
Ja, also emotional war, glaube ich, der schwierigste Wechsel damals von Düsseldorf wirklich nach Stuttgart, weil das war so mein erstes Herrenjahr, wo ich dann wirklich, ich habe da in Bremen dann ein paar Bundesliga-Einsätze gehabt, aber habe den Durchbruch nicht geschafft, wurde dann ja nach Düsseldorf ausgeliehen und in Düsseldorf hatten wir ein sensationelles Jahr, war übrigens auch eines der geilsten Jahre. Wir sind als Aufsteiger am Ende der Saison Vierter geworden, haben lange um den nächsten Aufstieg mitgespielt. Und das war auch damals so eine Kneipentruppe. Also das war auch wirklich, also ein besonderer Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft. Und da sind wirklich Tränen geflossen, als ich da dann nach der letzten Abschlussreise gesagt habe, okay, das war es jetzt irgendwie, man trennt sich. Das war so emotional der schwierigste Zeitpunkt. Aber letztendlich war es ja auch eine Entscheidung für meine Karriere. Dann zu Stuttgart zu gehen, war am Ende die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. War ja auch gleichzeitig dann spannend. Neue Wohnung, neue Stadt, neues Umfeld, neue Mannschaft. Also ist dann ja auch ein Wechsel, der dann nur ja auch wieder neue Türen öffnet und neue Freundschaften dann auch entstehen.
Wie würdest du sagen, in den letzten Jahren haben sich Prioritäten verschoben? Was hat sich da einfach verändert für dich?
Mit der Zeit gewinnt man natürlich auch nicht nur an sportlicher Erfahrung, sondern auch an Lebenserfahrung. Man gewinnt auch einen gewissen Abstand zu diesem Beruf oder man ordnet ihn mehr als Beruf ein. Also als Anfang oder mit Anfang 20, Mitte 20 hat man irgendwie nur für diese eine Sache gelebt und gearbeitet, was auch gut und richtig ist, aber was natürlich auch unfassbar viel an einem zehrt. und dann mit den Jahren, ja, hinterfragt man einfach mehr diesen ganzen Kreislauf. Ja, und man fängt an im Grunde zu erkennen, dass das halt ein Traumberuf ist, der aber auch viel Schattenseiten mit sich bringt. Das hat in mir zum Beispiel irgendwann den Reflex ausgelöst fast, dass ich sage, okay, ich muss mich mit meiner Karriere beschäftigen. Also das fing wirklich bei mir schon relativ früh an. Ich glaube, mit Ende 20, 27, 28 habe ich angefangen, wie geht es danach eigentlich weiter? Ja. Was mache ich dann? Weil ich möchte eigentlich nicht in diesem Kreislauf bleiben. Ich möchte nicht hauptberuflich im Fußball bleiben. Ich will dem Fußball verbunden bleiben. Ich liebe den Fußball. Aber ich möchte nicht im Profifußball hauptberuflich arbeiten. Das war mir eigentlich sehr schnell klar und bis heute nicht anders. Und und dann habe ich halt angefangen, nach Ideen, nach Konzepten zu suchen. Und auch mit dem Christian in Stuttgart angefangen, ein Konzept zu entwickeln, weil er auch auf einer Suche nach was Neuem war. Mein Schwiegervater und auch Tante, Onkel meiner Frau strebten auch nach Veränderungen. Und das waren natürlich dann für mich auch Gelegenheiten, wo ich gesagt habe, okay, das passt für mich, weil ich will es ja nicht, ich kann es ja nicht hauptberuflich machen, aber ich will halt einen Fuß in der Tür haben, wie es danach weitergeht, weil ich glaube auch, dass dieser Faktor dann, dass ich diese Unternehmen jetzt mittlerweile habe, dass dieser Faktor auch ein ganz entscheidender war, weswegen mir dieses Karriereende nicht schwerfällt, weil ich weiß, wie es danach weitergeht und wie es weitergehen soll. Ich glaube, dass viele Fußballer auch ihre Karriere noch in Anführungsstrichen künstlich in die Länge ziehen, noch zweite Liga, dritte Liga, teilweise Regionalliga weiterhin spielen, weil sie natürlich dann auch von den Gehältern zumindest mal ihren Unterhalt noch bezahlen oder ihren Alltag bezahlen, weil sie nicht wissen, wie geht es eigentlich danach weiter.
Ja.
Und das ist zum Beispiel so ein Ding, was ich jedem Fußballer empfehlen würde, oder beziehungsweise sich erstmal damit zu beschäftigen, wie könnte es danach weitergehen. Und wenn sich so eine Gelegenheit bieten, dann eigentlich auch zuschlagen, weil jetzt nach der Karriere große Summen in die Hand zu nehmen und Dinge zu probieren, ist natürlich mit einem ganz anderen Druck verbunden, wenn nichts mehr reinkommt, als wenn man noch weiß, okay, die nächsten Jahre kommt noch die eine oder andere Gehaltszahlung.
Ja, und ich habe auch eine Perspektive.
Genau, ja, genau.
Glaubst du, dass das auch damit zusammenhängt, dass du jetzt in Hamburg in der Jugend gespielt hast, im SC4 und Marschlande, und vielleicht eben nicht den Weg gegangen bist über ein Sportinternat oder über einen riesigen Verein, der eine extrem ausgefeilte Jugendarbeit macht, was ich dem SC4 und Marschlander nicht absprechen will, aber also du weißt, was ich meine.
Ja.
Glaubst du, dass das damit zu tun hat, die Ausbildung gemacht hast als
Versicherungskaufmann?
Genau.
Also grundsätzlich hat es sicherlich auch mit der Erziehung zu tun, die ich im Elternhaus genossen habe, und die Beziehung auch zu meinen Eltern, zu meinen Brüdern, die mich auch immer wieder mal eingenordet haben, weil was auch selbstverständlich ist. Also wenn du mit Anfang 20 auf einmal ja quasi schon Unmengen an Geld verdienst und du dich ja auch dann in dem Moment dann auch nur in Kreisen bewegst, wo es irgendwie allen anderen so geht, dann musst du halt auch immer mal wieder vom realen Leben abgeholt werden und geerdet werden. Und ich wäre auch einer gewesen, also der sich sicherlich 2-3 Autos mehr gekauft hätte im Laufe der Jahre, wenn ich da meine Familie gewesen wäre und gesagt hätte, hey, reiß dich mal zusammen oder nee, mach das nicht und dann mach's lieber anders. Und da war mir die Meinung meiner Familie auch immer sehr wichtig. Und ich habe auch jahrelang oder seit schon immer den gleichen Freundeskreis, der außerhalb des Fußballs ist. Und das sind auch alles so Dinge, die mir, glaube ich, dabei sehr geholfen haben, bodenständig zu bleiben und auch gewisse Werte nicht zu vergessen. Weil das geht halt auch einfach schnell in dieser ja, schnelllebigen und sehr kostspieligen Fußballwelt.
Ja, was sind deine Werte?
In erster Linie Familie, Freunde und dann auch sicherlich Ehrlichkeit und Authentizität.
Ja,
genau. Jetzt habe ich, also einfach auch sich selbst treu bleiben.
Wann war für dich denn klar, Mensch, Fußball, ich bin ganz schön gut und das könnte tatsächlich was werden mit der Profikarriere?
Eigentlich erst nachdem ich in Düsseldorf, wenn ich ehrlich bin. Mein Papa hat mir, glaube ich, als Teenager hat er mir mal gesagt, ich glaube, du hast das Potenzial, Regionalliga zu spielen. Also vierte Liga hat er mir zugetraut. Und er sagt so, das wäre schon geil, wenn du das schaffst. Und war okay für mich. Also wenn du über vier Marschlande spielst und ein gewisses Talent hast, dann träumst du ja nicht von der Bundesliga. Ja. Also zumindest nicht realistisch. Ja, und dann hat sich das mit Werder Bremen ergeben. Als ich dann zu der U23 gekommen bin, habe ich mich da relativ schnell durchgesetzt, aber habe immer noch nicht so gedacht, okay, jetzt schaffe ich es, sondern habe das in erster Linie auch sehr genossen und da waren natürlich auch alles Erfahrungen, die da auf einen einprasseln, gerade wenn du aus einem kleinen Jugendverein kommst, was dann da auf einmal alles hintersteht, hinter so einem Profiverein. Und dann habe ich selbst, als ich Bundesliga-Luft geschnuppert habe und wenn man im ersten Spiel ja auch ein Tor geschossen habe und so, habe ich gedacht, okay, geil, und das will ich jetzt auch, also ich bin nah dran, jetzt will ich zugreifen, so dein Motto, aber so richtig durch dieses, dann den, dadurch, dass ich den Tor den Durchbruch halt nicht geschafft habe, war ich mir halt auch noch nicht sicher, okay, das wird jetzt so mein Lebensmittelpunkt, sondern ich habe immer gedacht, okay, ich bin auf der Schwelle, ich bin nah dran, aber ich muss es halt noch beweisen, und das konnte ich dann in Düsseldorf beweisen.
Erster Treffer für Werder Bremen im ersten Spiel. Gibt es Tore, die dir sonst noch in Erinnerung bleiben?
Ja, das war wirklich so, dass ich, glaube ich, eigentlich nicht ganz in jedem, aber ich würde mal behaupten, in 80% meiner Debüts habe ich wirklich ein Tor geschossen, warum auch immer. Also für Werder in der Bundesliga, in der Nationalmannschaft, für die A, auch in der Jugendnationalmannschaft, auch solche Dinge. Ich glaube, dass es dann vielleicht auch dann diese Leichtigkeit ist, wenn man irgendwo neu ist, wenn die Erwartungen noch nicht so groß sind, auch die Erwartungen an einen selbst nicht so groß sind, dass es dann, glaube ich, einfach leichter von der Hand geht.
Ja. Eins habe ich mitgebracht. Das ist zwar kein Premierentor, aber...
Tor für Hannover! 96! 1:0! Und da dreht er mit den Armen im Kreis. Das ist Martin Harnik!
Weißt du, welches Tor es war?
Nee.
Ja, schwer zu sagen, ich weiß es auch nicht.
Also, ja, aber habe ich direkt ganz auf, muss ich zugeben. Also, das sind natürlich jetzt Emotionen und Dinge, die hat man ja selber als Spieler, hört man das ja nie, weil ich ja nicht Radio höre, während ich spiele. Aber das sind Dinge, okay, die fehlen mir. Also, fehlen mir jetzt schon.
Ja. Ich wollte auch gar nicht so darauf hinaus, was es für ein Tor war, sondern es ging so ein bisschen um den Torjubel, jetzt in dem Fall mit den Armen gewedelt, aber ich habe zum Beispiel auch einen besonderen Torjubel gefunden, der Torjubel, mit einem gewissen Wortwitz. Thors Hammer, der Donnergott, und du schlägst diesen Hammer auf den Boden. Why? Warum dieser Torjubel?
Ja, ich fand, also erstmal fand ich halt immer so gewisse Torjubel ganz cool. Gibt auch welche, die ich schrecklich finde. Aber ich habe dann gerade in der Stuttgarter Zeit, wo es dann auch wirklich regelmäßig Tore gab von mir, habe ich dann immer mal wieder auch für bestimmte Anlässe oder so dann mal einen anderen Torjubel gemacht oder vor allem auch noch mit Timo Gebhardt zu der Zeit ganz, ganz viele verrückte Dinge ausgeklügelt. Und irgendwie bin ich, also ich bin grundsätzlich so ein Marvel-Fan und Thor war dann halt in der Zeit, dann kam er neu raus und so, und fand ich voll geil, also fand diesen Film geil, und dann habe ich den Film geguckt und da war dann diese eine Szene dabei, wo er dann irgendwie hochspringt und dann mit dem Hammer auf den Boden knallt und diese Schockwelle alle Gegner wegmacht, und da habe ich gedacht, das wäre eigentlich ein geiler Torjubel, und dann dieses Wortspiel dann auch noch dazu, aber da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht, sondern einfach dieser Jubel, und habe den dann da im Hotelflur geübt vorm Spiel, habe gedacht, okay, wie sieht das aus oder ist das Panne, und fand ich ganz geil. Und
bespricht man sich da, also zeigt man das dann irgendwem und sagt,
ja,
ey, so
auf jeden Fall, doch, also da gerade Timo und ich, wir haben dann uns dann Dinge überlegt und auch einstudiert und geübt und sowas, und da ist ja letztendlich dann auch in dem Moment eine geile Bühne, um auch gewisse Dinge dann zu transportieren. In dem Fall wurde es so ein bisschen mein eigener Torjubel.
Schon was überlegt für den ersten Treffer bei der TuS Dassendorf?
Nee, ich weiß es nicht. Vielleicht schnappe ich mir ein Bierchen von der Bank oder so, oder von einem Zuschauer. Genau. So tief habe ich noch nicht drüber nachgedacht.
Hast du dich auf deinen Stationen durch Deutschland jemals so beheimatet gefühlt wie hier?
Nee, aber das hängt ja mit Familie und Freunden zusammen. Also wir haben uns eigentlich überall super wohl gefühlt. Also egal wo wir waren, Düsseldorf, Stuttgart, Hannover, Bremen. Wir haben überall Freunde gefunden, wir haben überall auch außerhalb des Fußballs Kontakte geknüpft, die wir heute noch halten. Aber Familie ist halt einfach nicht zu ersetzen. Das hat auch gar nichts mit Hamburg zu tun. Oder die Stadt selbst ist eigentlich nur ein Bonus, der natürlich großartig ist, vor so einer Stadt zu leben oder vor der Haustür so eine Stadt zu haben. Aber Familie und Freunde könnten auch sonst wo sein. Da wäre mein Zuhause oder unser Zuhause.
Okay, also eher Menschen als ein Ort.
Genau.
Du hast ja nicht nur eine Vereinskarriere hinter dir, sondern eben auch eine Karriere im österreichischen Nationalteam. Wie war das Gefühl damals, da das erste Mal aufzulaufen? Zuerst ja auch im Jugendbereich und dann tatsächlich auch in der A-Mannschaft.
Ja, war auch so eine Entwicklung in meinem Leben und meiner Karriere, die ich dann gar nicht angestrebt habe, sondern die sich unter verschiedenen Umständen einfach ergeben hat. Und als der ÖFB mich dann irgendwann mal eingeladen hat und gesagt hat, hier komm, würde ich gern zur U18 dazuholen, Länderspiel in Polen. Da habe ich gesagt, ja okay, cool, Nationalmannschaft klingt schon mal geil. Und ich war aber vier Marschlande und habe gedacht, okay, kommt auch nicht so oft vor, dass einer eine Jugendnationalmannschaft spielt, und mache ich. Und war dann dabei, war in den ersten Lehrgängen richtiger Außenseiter, weil natürlich alles österreichische Jungs, alle in der österreichischen Liga, und dann kommt da ein so ein Piefke, wie sie mich dann ja auch genannt haben, was ein bisschen so unschön für den Deutschen ein Wort ist, und kommt da mit null Dialekt, absolut Hochdeutsch, und dann natürlich auch einer, der nicht auf den Mund gefallen ist. Also ich musste mich dann schon zu wehren, aber war natürlich dann wirklich die ersten Lehrgänge ein bisschen schwierig. Ja, und dann bin ich da total hängen geblieben und habe mich da etabliert, wohlgefühlt und habe da meine Nationalmannschaftskarriere begonnen und dann am Ende mit zwei Europameisterschaften, zig verschiedenen Qualifikationsspielen, auch geile Feste gefeiert. Also, oder habe ich total stolz gemacht, dann auch das Land meines Vaters zu vertreten und ja auch deren Familie. Die haben sich natürlich auch gefreut, dass da irgendwie so dieser Name dann auch im ganzen Land bekannt ist.
Ja, genau. Ist ja auch ein Stück einfach der eigenen Identität dann.
Genau.
Welche Lebensweisheit, die du über die Jahre dir angeeignet hast, wirst du irgendwann mal an deine Kinder weitergeben?
Also zwei Dinge. Habe ich ganz sicher gelernt. Weiß ich jetzt, ob das jetzt eine Weisheit ist oder ob das einfach jetzt nur auf mein Leben zutrifft, ist, dass man sich A, nicht über Dinge ärgern muss, die man selbst nicht in der Hand hält. Also das war halt auch gerade jetzt auf die letzten Monate bezogen. Der verpasste Aufstieg hatte ich in Anführungsstrichen zum Teil in eigener Hand, aber halt auch nicht ganz. Dann jetzt die Vertragsauflösung mit Bremen, das hat mich zum Beispiel null belastet, weil ich mit dieser Einstellung reingegangen bin. Erstmal grundsätzlich, mir geht's gut und meiner Familie geht's gut. Und das entscheiden jetzt einfach andere Leute. Da habe ich keinen Einfluss drauf und dann wollen wir darüber auch nicht aufregen und dann belastet es mich auch nicht. Dass es einfach gezeigt hat die letzten Jahre, dass man sich eigentlich auf die Dinge konzentrieren sollte, die man auch selbst beeinflussen kann und beeinflussen will. Und die zweite Weisheit im Grunde genommen ist so wirklich, was sich jetzt halt gerade zeigt, dass man halt nicht immer nur eingleisig fahren sollte. Also man sollte sich schon Gedanken machen, okay, was ist wenn, und sei es jetzt in dem Fall ein Karriereende ein Jahr zu früh oder vielleicht auch in vielen anderen Fällen eine schwere Verletzung, die einen Strich durch die Rechnung macht. Ja. Man sollte sich schon ab einem gewissen Zeitpunkt nicht mit einem Plan B, aber mit einem zweiten Kapitel beschäftigen, was da kommen wird und kommen kann. Und das gibt dann einfach eine unglaubliche Ruhe und Sicherheit in so einem Geschäft wie Fußball. Ja, wenn das Weisheiten waren, aber das ist so das, was ich meinen Kindern vielleicht irgendwann mal erzähle, wenn sie an solchen Scheidepunkten sind.
Ja, die Weisheiten zum Schluss, die setzen auch den Schlusspunkt. Ja, Martin Hanig, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte, dass du Gastgeber warst zu unserem allerersten Podcast Heimvorteil von NDR1 Welle Nord.
Sehr gerne und vielen Dank, hat Spaß gemacht.
Heimvorteil, der Sportpodcast von NDR Schleswig-Holstein.